Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigurd Brinkmann. Auf 4 Kontinenten suchte die auf der Karibikinsel Guadeloupe geborene Schriftstellerin Maryse Condé nach ihrer Identität. Heute Nacht ist die Vorkämpferin eines gelebten, modernen Feminismus in Südfrankreich gestorben. Auf einer Plakette an ihrem Geburtshaus in Pointe-à-Pitre steht, sie sei an einem Karnevalstag im Jahr 1934 auf die Welt gekommen. Die französischen Medien halten sich an dieses Datum. Condés deutsche Verleger nennen 1937 als Geburtsjahr. Es ist ein bisschen verwirrend. Die Schriftstellerin selbst liebte Klarheit. In einem Gespräch, das sie dem Sender France Culture zu Beginn ihrer literarischen Karriere gab, erzählte sie, dass sie keine Lust auf melodramatischen Herzschmerz habe. Der sei nichts Schlechtes und es gäbe ein breites Publikum dafür, aber sie interessiere sich nun nicht mal für große Gefühle und Tränen.
Je crois que j'ai pas tellement envie de faire des mélos. Je sais que les mélos c'est sympa, il y a les gens qui adorent ça. Mais enfin, j'ai pas tellement envie de faire des trucs avec des gros sentiments, les gens qui pleurent ou qui sont émus.
Wenn ich einmal eine emotional schwierige Szene schreiben muss, sagt Condé, tue ich das eher kalt und mit Abstand. Maryse Condé, die auf Guadeloupe in Frankreich, Westafrika und in den USA gelebt, geschrieben und gelehrt hat, war der Überzeugung, dass Literatur dahin schauen muss, wo es schmerzt. Also hat sie Rassismus kritisiert, Korruption und Misswirtschaft in den ehemaligen Kolonien angeprangert und die verborgenen Seiten ihrer eigenen Familiengeschichte untersucht. Leben und Schreiben wuchsen so immer mehr zu einer Einheit zusammen. Von den vielen Auszeichnungen, die Maryse Condé für ihr umfangreiches Werk erhalten hat, ist der 2018 verliehene Alternative Literaturnobelpreis sicherlich der wichtigste. Es brauchte diese Ehrung, damit ihre Literatur auf Guadeloupe endlich auch als Schullektüre akzeptiert wurde. In den letzten Jahren schränkte eine neurologische Krankheit Condés Sprechfähigkeit immer mehr ein. Cornelius Willenkemper erinnert an den langen Lebensweg der Schriftstellerin, die schon als Kind wusste, dass Beschönigungen niemandem helfen. Gleich hören wir ihre Stimme. Maryse Condé spricht davon, dass sie im Alter von 8 oder 9 Jahren ihrer Eltern, ihrer Mutter zum Geburtstag ein Gedicht geschrieben hatte.
Quand j'ai, je crois, 8 ans, 10 ans, j'ai décidé de lui écrire un poème. J'ai essayé de dire ce que j'aimais et ce que j'aime pas en elle.
Während alle sie mit Schmeicheleien und Geschenken überschüttet haben, habe ich ihr ganz offen gesagt, was mir an ihr als Frau und als Mutter gefällt und was nicht. Sie hat mich dafür gehasst. Das war mein Beginn als Schriftstellerin. Denn die Wahrheit der Schriftsteller muss wehtun und verletzen, um so zum Grund der Dinge vorzudringen.
Auf der Karibikinsel Guadeloupe, damals noch Teil des französischen Kolonialreichs, wuchs Maryse Condé als 8. Kind zweier schwarzafrikanischer Franzosen auf. Ihre wohlbehütete Kindheit im aufstrebenden schwarzen Bürgertum sei von obsessiver sozialer Abgrenzung geprägt und die langweiligste Zeit ihres Lebens gewesen, zog Condé einmal nüchtern Bilanz. 1953, mit 16 Jahren, ging die aufmüpfige, für ihre Widerspenstigkeit bekannte Schülerin zum Studium nach Paris.
Quand j'ai découvert que mon origine était en Afrique et que j'étais élevée comme une Française par des parents aveuglés.
Ich entdeckte, dass meine Wurzeln in Afrika sind und ich wie eine Französin erzogen worden war, von Eltern, die blind waren für diesen Konflikt. Mein erster Reflex war, wegzugehen. Die Schwarzen unserer Generation dachten, Frankreich will uns nicht, wir sind keine echten Franzosen, also gehen wir. Uns hat damals der Mut gefehlt, die koloniale Lüge beim Wort zu nehmen und Frankreich zu zwingen, uns alle als gleichwertige Bürger der Französischen Republik zu respektieren.
Maryse Condé forderte genau das ein und schrieb sich an der Pariser Sorbonne für englische Literatur ein. Zugleich schloss sie sich den Kreisen der politisch engagierten afrikanischen Diaspora in Paris an, las Aimé Césaires Rede über den Kolonialismus und Franz Fanons Schwarze Haut, weiße Masken. Ihre Selbstverortung als Kolonialfranzösin wurde nachhaltig erschüttert. Ein Thema, das sie ihr ganzes Leben lang begleiten sollte.
Plötzlich verstand ich, dass die Hautfarbe eine Bedeutung hatte. Schwarz zu sein hieß, eine andere Vergangenheit zu haben, andere Wurzeln. Ich musste herausfinden, woher ich kam.
Mit ihrem ersten Ehemann, dem Schauspieler Amadou Condé, verließ Maryse Condé Ende der 50er Jahre Paris und ging nach Guinea. Mehr als 10 Jahre verbrachte sie als Französischlehrerin in Westafrika und erlebte im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung extreme Armut und politisches Chaos. Die Suche nach den Wurzeln ihrer Vorfahren mündete in eine herbe Enttäuschung.
In Guinea hielt der Diktator Sékou Touré Sonntagsreden im Radio, während die Menschen an Hunger starben. Diese Erfahrung hat meine Erinnerung an Afrika tief geprägt. Guinea ist das Land, in dem ich geheiratet habe, in dem ich 4 Kinder bekam. Ich versuchte, Guineerin zu sein, Afrikanerin zu werden. Es ist mir nicht gelungen.
Die rassistischen Vorurteile, denen sie sich als gebildete Kreolin in Guinea ausgesetzt sah, und die Forderung, sich in eine traditionell geprägte Gesellschaft zu integrieren, empfand Condé damals als Zumutung. Auch auf geselligen Abenden in politisch progressiven Kreisen musste sie sich für ihren hellen Teint rechtfertigen, wie sie später in ihrer Autobiografie »La vie sans phare« – »Ungeschminktes Leben« – schrieb.
Meine neuen Freunde nutzten diese Momente der Entspannung dazu, mir Ratschläge zu erteilen, wie ich mich in der guineischen Gesellschaft wohler fühlen würde. Die Nationalsprachen lernen, meine Afrofrisur durch Zöpfchen ersetzen, Hosen vermeiden und besser ein Schürzchen tragen. Ich protestierte lebhaft. Das ist absurd. Ich begann, das Wort integrieren zu hassen. Meine gesamte Kindheit über wurde ich, ohne darum gebeten zu haben und nur weil meine Eltern es wollten, in die französischen Werte, die westlichen Werte integriert. Ich hatte Aimé Césaire und die Negritude entdecken müssen, um zumindest meine Herkunft zu kennen und ein wenig Distanz zu meinem kolonialen Erbe zu gewinnen. Was wollte man jetzt von mir? Dass ich ganz und gar die afrikanische Kultur annehme?
Nach ihrer Rückkehr nach Frankreich und einer Dissertation über schwarze Stereotype in der karibischen Literatur arbeitete Maryse Condé als Rundfunkjournalistin und lehrte ab Mitte der 70er Jahre an der Sorbonne Literatur. Die streitlustige Auflehnung gegen auferlegte Identitätsmuster wurde mehr denn je zu ihrer Triebfeder. In ihrem Romandebüt Herimakonon, Warte auf das Glück, verfasste die einstige Marxistin schließlich mit 41 Jahren eine kaum verschlüsselte Anklage gegen das sozialistische Regime in Guinea. Ihr Mali-Epos Ségu über die arabisch-muslimischen Eroberungen in Westafrika und den innerafrikanischen Sklavenhandel machte Condé 1984 dann schlagartig als Schriftstellerin berühmt. Ein Jahr später trat die tatendurstige Literatin und Dozentin einen Lehrauftrag an der Columbia University in New York an. 8 ihrer insgesamt 21 Romane sind seither auf Deutsch erschienen.
Quand vous essayez de dire la vérité, de dépeindre les choses et les êtres comme vous les voyez, évidemment vous êtes amené à choquer.
Wenn man als Schriftstellerin versucht, die Wahrheit zu sagen, die Dinge und Menschen so nachzuzeichnen, wie man sie sieht, dann kann das den einen oder anderen schockieren. Meinen Roman Ségu hat man in Afrika sehr schlecht aufgenommen, weil ich die dortigen Missstände kritisierte. Die letzten Heiligen Drei Könige hat missfallen, weil das Buch die Afroamerikaner kritisierte. Und Desirada, Insel der Vergangenheit, setzte sich mit der Gesellschaft auf Guadeloupe auseinander und dem schwierigen Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern. Oft hat man mir den Vorwurf gemacht, negativ zu sein. Alles, was ich wollte, war, die Aufmerksamkeit auf eine Situation zu lenken und mit einer gemeinsamen Reflexion dahin zu gelangen, dass man eine Lösung findet.
Der alternative Literaturnobelpreis, der Maryse Condé 2018 zugesprochen wurde, versöhnte die weitgereiste Autorin, so scheint es, mit ihrer karibischen Heimat Guadeloupe. Vom Alter stark gezeichnet, verbrachte sie die letzten Lebensjahre an der Seite ihres zweiten Ehemanns, eines Briten, zurückgezogen in Südfrankreich. Marie Scondés Suche nach ihrer Identität als Abkömmling ehemaliger französischer Sklaven, eine Suche, die ihr ebenso reiches wie bewegtes Leben tief prägte, führte sie am Ende zu einer milden Erkenntnis.
J'ai commencé par l'Afrique parce que je voulais connaître mes origines.
Ich bin zunächst nach Afrika gegangen, auf der Suche nach meiner Herkunft. Dann habe ich gemerkt, dass der Begriff der Herkunft für mich keine große Rolle spielt. Es ist wichtiger, man selbst zu sein, dort, wo man ist, die eigene Stimme und den eigenen Weg zu kennen.
Là où on était, arrivé à soi-même, avoir sa voix.
Marie Scondés Leben und ihre Literatur, die immer mehr zu einer faszinierend schillernden Einheit verschmolzen sind, lassen an der Gültigkeit dieser Erkenntnis bis heute keinen Zweifel.
Cornelius Wüllenkämper erinnerte an die heute Nacht in Frankreich verstorbene Schriftstellerin Marie Scondés. Bücher, Filme, Bildbände und Ausstellungen flankieren das 100. Todesjahr Franz Kafkas. Der Literaturwissenschaftler Hartmut Binder hat nach mehr als 50 Jahren das 1000 Seiten umfassende Buch auf Kafkas Spuren vorgelegt. Seine penible Recherche ist aber kein Schlüsselwerk, keine Gesamtschau, sondern eine Sammlung von Einzelstudien. Über die leider misslungene neue Kafka-Biografie des Philosophen Rüdiger Safranski haben wir bereits im Büchermarkt berichtet. Besser gefällt uns die Ausgabe von Kafka Erzählungen bei S. Fischer mit einem fantastischen Nachwort des ungarischen Literaturwissenschaftlers Laszlo Földenyi. Und neugierig gemacht haben uns 10 literarische Fingerübungen, die der vielfach ausgezeichnete Romancier Thomas Lehr verfasst hat. Seinem Buch hat er den neugierig machenden Titel Kafkas Schere gegeben. Mehr weiß mein Kollege Jan Drees.
Dass wir uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen müssen, schlussfolgerte Albert Camus 1942. 2024 hingegen, 82 Jahre später, wird Sisyphos Peiniger, der Todesgott Thanatos, als unglückliche Existenz vorgestellt. In einer von insgesamt 10 sogenannten Kafka-Etüden des Schriftstellers Thomas Lehr bereut Thanatos nichts mehr als die Strafe, die er seinem nervigen Widersacher auferlegt, aber noch nicht vollzogen hat. Sisyphos soll bekanntlich einen schweren Stein den Berg hinaufwälzen, bevor eben dieser Stein, kaum am Gipfel angelangt, gen Talsohle zurückrollen würde. Die Plackerei begänne von vorn ohne Aussicht auf Erlösung. Doch bei Thomas Lehr hadert Thanatos sowohl mit seinem als auch mit dem Schicksal des Verdammten.
Kaum hatte er nämlich den Fluch und das Urteil ausgesprochen, beschlichen ihn Zweifel, bleich und lähmend wie die Fratze der Medusa. Die schlimmste aller Strafen, der größtmögliche Schmerz, die letzte Niederlage, die er dem Sisyphos hatte zufügen wollen, konnte nicht in der Pflicht enthalten sein, den Steinberg aufzuschaffen. Denn womit hätte er dem Verurteilten noch drohen können, weigerte sich dieser, die Schulter gegen den Felsbrocken zu stemmen.
Im Hades ist Sisyphos längst. Der bereits vollzogene Tod hat seinen Schrecken verloren. Darüber hinaus schlussfolgert Thanatos, dass sein Delinquent durchs immerwährende Training erstarken würde. Der Stein müsste also stetig vergrößert werden, damit es nicht zu einfach würde, die Strafe auszuführen. Diese Anreicherung, dieses fortwährende Austarieren würde Thanatos für immer an Sisyphos ketten. Zudem bliebe das Problem der angemessenen Berghöhe. Zu gering darf sie keinesfalls sein, doch je länger der Anstieg wäre, umso erholsamer gestaltete sich der Spaziergang hinab, gefeiert vom stummen Applaus der Toten, die sich in Reihen entlang des Wegs staffelten. Der Strafende sähe sich unweigerlich verhöhnt.
Deshalb hat es zwar in der Sage, aber niemals in der Unterwelt einen Sisyphos gegeben, der die Toten zu furchtbaren Aufständen angestiftet hätte.
Diese literarische Fingerübung ist erschienen im Erzählungsband mit dem schneidenden Titel Kafkas Schere. Mit jeder Geschichte werden neue Spiegel aufgestellt, in denen das Werk dieses bedeutsamen Prager Schriftstellers mal näher, mal ferner aus je verschiedenen Winkeln reflektiert. Dies geschieht nicht im Sinne einer simplen Intertextualität, auch wenn Camus seinem Sisyphos-Aufsatz ein Kafka-Kapitel nachträglich angehängt hat, die Thanatos-Geschichte daher direkt auf die französische Kafka-Rezeption weist. Tatsächlich sind in dieser Gegenrede Thomas Lehrs die Überlegungen von Albert Camus als fernes Echo hörbar. Kafkaesk wird diese Etüde jedoch erst durch eine spezifische Form der Anverwandlung. Es gehört schließlich zum typischen Kafka-Ton, die Tradition gegen den Strich zu bürsten. So hat der Prager Schriftsteller etwa eine andere Geschichte entworfen, einen Mythos umgeschrieben, und zwar in einem Brief aus dem Juni 1921 an seinen Freund Robert Klopstock. Dort improvisiert er eine absurde Überschreibung der biblischen Geschichte um Abraham, dem von Gott befohlen wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern.
Ich könnte mir einen anderen Abraham denken. Einer, der durchaus opfern will und überhaupt die richtige Witterung für die Sache hat, aber nicht glauben kann, dass er gemeint ist, der widerliche alte Mann, und sein Kind, der schmutzige Junge. Ihm fehlt nicht der wahre Glaube, diesen Glauben hat er. Er würde in der richtigen Verfassung opfern, wenn er nur glauben könnte, dass er gemeint ist. Er fürchtet, er werde zwar als Abraham mit dem Sohne ausreiten, aber auf dem Weg sich in Don Quixote verwandeln.
Aus dem Entschlossenen wird bei Kafka ein zaudernder Abraham, und bei Thomas Lehr wiederum wird nicht Sisyphos, sondern Thanatos von der eigens ersonnenen Strafe getroffen. So sind diese gerade bei Wallstein versammelten Texte Übersetzungen eines über 100 Jahre alten Werks in die Gegenwart, vielleicht eine Andeutung sogar, wie Kafka heute schreiben würde. In einer anderen Geschichte spielt das Motiv des Turmbaus zu Babel eine Rolle, ganz wie in Kafkas Erzählung beim Bau der chinesischen Mauer. Er entwickelt sich allerdings vollkommen anders. Bei Kafka scheitert der Bau aufgrund schwacher Fundamente. In Lehrs Erzählung sind diese Fundamente durch monströse Maulwürfe geschaffen worden, und nicht das Scheitern des Babelbaus, sondern dessen nie endende Weiterführung führt zu allergrößten Schwierigkeiten.
Um den Turm zu Babel niederzureißen, den sie so prachtvoll errichtet hatten, benötigten seine Erbauer zahllose Jahre. Ebenso lange Zeit war notwendig, um ihre Sprachen zu verwirren.
Erst nachdem die Sprachen verwirrt wurden, konnte eine emanzipierte, vom Turmbau befreite Zivilisation entstehen. Von anderer Gestalt sind einige poetologische Etüden, wie jene Science-Fiction-Erzählung aus ferner Galaxie, die eher eine biografische Einfühlung ist, eine Fantasie über den höchst eigenwilligen Kreativprozess. In dieser fernen Galaxie gibt es sogenannte Bernhardiner und Philosophen. Man stellt sich bei letzteren grübelnde Affen vor, die allerdings nicht, wie bei Kafka, einen Bericht für eine Akademie verfassen, sondern eher Störerscheinungen des besagten Kreativprozesses sind. Denn diese Galaxie, das wird deutlich, ist die fremdreiche Innenwelt des Prager Schriftstellers, der am Ende resigniert die galaktische Reise abbricht mit den Worten: Auf diesem Planeten werde ich nicht alt. Es gibt in einer anderen Etüde Menschen, die urplötzlich mit dem Talent des selbsttätigen Fliegens gesegnet werden, und gleich zu Beginn wird ein namenloses Kollektiv durch wildfremde Hunde gehetzt, die an ihnen kleben wie Schatten. Nächtelang spüren die Gejagten diese offensichtlich lebensbedrohliche Gefahr im Rücken.
Manchmal traf uns ein Spritzer ihres Geifers in der Finsternis, oder ihre Lefzen berührten uns mit widerlicher Zärtlichkeit. Wir drohten mit ihnen zu einem einzigen panischen Körper zu verschmelzen, der über die abschüssigen Pfade durch die Landschaft hetzte mit der Ausweglosigkeit eines Sturzes.
Die Auslöschung ist permanenter Horizont dieser Geschichten, die als Etüden trefflich bezeichnet sind, behandelt doch jeder eine spezifische, auf das Innerste der Kunst zielende Schwierigkeit. So ist Kafkas Schere eine der stilsichersten Überschreibungen dieses 100. Jubiläumsjahrs. Thomas Lehrs Band erscheint als verrätselte Tour de Force durch einen Kosmos, der immer wieder neu das Absurde mit der Hoffnung konfrontiert. Man fühlt sich anfangs wie jener Mann, der in einer von Kafkas berühmtesten Parabeln gehindert wird, vor das Gesetz zu treten. Doch wenn einem erstmal, anders als Josef K., der Eingang geglückt ist, wartet die Lösung zahlreicher Rätsel. Kafkas Schere ist ein Rätselbuch für Connoisseure, eine Lektüre für literarische Bastelfreunde und eine der avanciertesten Aneignungen der gerade stattfindenden Kafka-Festspiele.
Jan Drees über Thomas Lehrs Textsammlung Kafkas Schere. Das 84 Seiten schmale Büchlein ist im Wallstein Verlag erschienen. Es kostet 18 Euro. Auf die Nachrichten folgt in Kürze Forschung aktuell. Die Kollegen berichten unter anderem über das rätselhafte Havanna-Syndrom. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.